Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Am 1. Mai geht die Weltausstellung in Shanghai auf. Die Schweiz zeigt sich dort von ihrer Schokoladenseite mit Alpenpanorama, Sessellift und Kuhglockengeläut. Rund 23 Millionen Franken kostet der Auftritt. Doch die Schweiz will sich nicht nur mit den bekannten Klischees präsentieren, sondern sie will auch ein Land der Innovation, des Umweltschutzes und der Bildung sein. Was die Chinesen wirklich über die Schweiz denken, erfahren Sie im Beitrag von Martin Aldrovandi.
Die Schweiz genießt ein außerordentlich gutes Image in China. Wissenschaftlich durchgeführte Erhebungen haben uns gezeigt, dass die Schweiz im Grunde von den europäischen Ländern zu oberst steht im Ansehen in China.
Uli Sick ist Generalkommissär des Schweizer Pavillons an der Expo. Sick, der fließend Chinesisch spricht, war Mitte der 90er Jahre Botschafter der Schweiz in Peking und besitzt die weltweit größte Sammlung an zeitgenössischer chinesischer Kunst. Wie hat sich das Schweizbild in China verändert? Wenn es einer weiß, dann Uli Sick. In den 80er Jahren hat er für den Aufzugshersteller Schindler den ersten Joint Venture zwischen China und dem Westen eingefädelt. Schon damals hätten die Chinesen ein sehr positives Bild der Schweiz gehabt, sagt er. Zudem sei noch stärker in den Köpfen der Chinesen präsent gewesen, dass die Schweiz als eines der ersten Länder die Volksrepublik China diplomatisch anerkannte.
Die Neutralität war auch ein Trumpf. Wir haben nicht etwa in Asien oder anderswo kolonialisiert wie unsere europäischen Nachbarn. Wir haben auch nicht oder gehören weiterhin nicht einem Machtmächteblock an, der mit China im Clinch liegt. All diese Dinge stellten damals in China wichtige Werte dar.
Die Schweiz ist ein kleines Land. Trotzdem ist die Schweiz in China bekannt. Nicht zuletzt wegen der Weltstadt Genf und dem Internationalen Olympischen Komitee in Lausanne.
Gut, die Schweiz hat auch immer profitiert vom Umstand, dass das Olympische Komitee in Lausanne sitzt. Das ist sehr bekannt. Weiter auch Genf als internationale Stadt, als UNO-Stadt, ist bekannter als beispielsweise Zürich oder Bern im chinesischen Publikum. Hat mich zunächst frappiert, aber ist ja auch schön. Und in dem Sinne hat die Schweiz also stets über Gebühr Beachtung gefunden.
Aber das Bild, das die Chinesen von uns haben, ist nicht überall gleich. Es hängt ab vom gesellschaftlichen Stand des Betrachters, sagt der ehemalige Fernost-Korrespondent der NZZ und China-Experte Urs Schöttli.
Beim sogenannten gemeinen Mann, sagen wir im Taxi oder in einem Restaurant oder wo man mit Leuten begegnet, die noch nie in der Schweiz waren, da ist es ein ausgezeichnetes Image. Die können aus der Geschichte, dass die Schweiz ein friedliches Land ist, dass es ein reiches Land ist.
Und dann gäbe es ein Schweizbild der wachsenden Mittelschicht, die über genügend finanzielle Mittel verfügt.
Das sind Chinesen, die jetzt im Ausland reisen, nach Europa, immer mehr auch mal die Schweiz besuchen. Und die sehen natürlich die Schweiz vor allem als Einkaufsparadies, wo man die Rolex-Watches kauft. Und zwar die echten, nicht die kopierten wie in China. Und dann gibt es als dritte Gruppe natürlich die Führung, die Elite des Landes, die sehr genau unterrichtet ist über unser Land, sowohl was seine Stärken als auch was seine Schwächen betrifft.
Und welche Rolle spielt die Politik? Hat etwa die Aufnahme der beiden Uiguren aus Guantanamo das Schweizbild der Chinesen getrübt?
Es ist klar, dass die chinesische Führung schlecht reagiert darauf, wenn im Westen der Dalai Lama empfangen wird. Eben auch die beiden Uiguren, da hat es ja auch Proteste offiziell gegeben. Aber man muss natürlich sich bewusst sein, dass die chinesischen Medien zensuriert sind, was nationale Angelegenheiten betrifft. Und da werden solche Dinge, die vielleicht gesehen werden könnten als ein Gesichtsverlust der chinesischen Führung, werden dann gar nicht der Öffentlichkeit berichtet.
Diese Nachrichten erreichen die meisten Chinesen also nicht. Ihr Schweizbild bleibt intakt.
für die einfachen Leute, einfache Gemüter ist es einfach ein Land, das man bewundert, weil es nie Krieg hatte in den letzten 200 Jahren und weil es als sehr reich bekannt ist. Also die Schweiz wird als fast schon Paradies betrachtet.
Welches Schweizbild wird von den chinesischen Medien vermittelt? Der Journalist Liu Jun arbeitet für die Tageszeitung Guangming Zhibao in Peking. Während 8 Jahren berichtete er als Korrespondent für die Zeitung von Genf aus über die UNO und die Schweiz. Liu schrieb außerdem 2 Bücher über die Schweizer Mentalität. Schweizer Innenpolitik ist für chinesische Medien selten ein Thema. Bekannt sei die Schweiz vor allem als Reiseland.
Wenn ein Chinese hört, dass ich in der Schweiz war, ist die erste Reaktion, die Schweizer Natur und die Landschaft ist wunderschön. Als zweites kommen dann Schweizer Uhren und dass es dort sehr gute Schokolade gibt.
Es sind diese Klischees, für die die Schweiz bei den Chinesen bekannt ist. Berichte über die Schweizer Politik sieht auch der Fernost-Korrespondent Urs Schöttli kaum in der chinesischen Presse.
Wenn über das Ausland berichtet wird, dann fokussiert man sich auf die wichtigen Mächte in der Welt. Das ist natürlich vor allem Asien und Japan und Südostasien von Interesse, dann die USA und die EU. Da figuriert also die Schweiz nicht und es wird kaum über berichtet.
Sogar wenn etwas über die Schweiz vorkomme, dann werde das höchstens von Leuten wahrgenommen, die sich besonders dafür interessierten. Die Annahme der Minarett-Initiative etwa habe man zwar zur Kenntnis genommen, sich dann aber nicht weiter damit beschäftigt. China-Experte Uli Sik weiß noch von anderen Nachrichten, die es in die chinesischen Medien geschafft haben.
Es hat auch einige schweizerische Skandale, so kann man das wohl bezeichnen, gegeben, die den Weg in die chinesische Öffentlichkeit gefunden haben. Nicht zuletzt Bankengeschichten, auch gab es Vorfälle in der Ausbildung der Tourismus- oder Gastgewerbeschulen, die die Gemüter in China bewegt haben, weil der Eindruck entstand, dass schweizerische Institutionen Chinesen ausbeuten. Das hat zwar nur einige wenige betroffen, hat aber China doch wesentlich erreicht.
Diese Meldungen hätten am guten Image der Schweiz jedoch höchstens ein bisschen gekratzt, es aber auf keinen Fall umgestoßen, sagt Sik. Bekannt ist die Schweiz in China auch und vor allem wegen ihrer Banken. Und mit der Zunahme von wohlhabenden Chinesen ist die Diskussion um das Bankgeheimnis mittlerweile auch in China angekommen.
Dass es eben Reiche gibt, die ihr Geld vor dem Fiskus verbergen. Das hat nun auch in China einen etwas neuen Klang bekommen und das hört man gelegentlich. Aber, wie gesagt, geschadet hat das alles dem guten Image nicht und oft wird das geradezu als Beweis eben für Sicherheit, Diskretion der Schweiz angesehen, was aus chinesischer Sicht auch eine Stärke sein kann.
Liu Jun hat als Korrespondent eine Schweiz fernab der Klischees erlebt. Er erinnert sich an seinen ersten Eindruck.
Als ich zum ersten Mal in der Schweiz war, fand ich, dass es hier zu wenig Menschen gibt. Genf kam mir vor wie eine tote Stadt. Es gab kein Leben, es war total still. Das ganze Land kam mir vor, als wäre es tot. Ein weiterer Eindruck war, dass es hier sehr sauber ist und dass es viele Regeln gibt.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, die Schweiz ist in China vor allem für ihre Klischeebilder bekannt. Man kennt die Berge, die Schokolade, Taschenmesser und Banken. Zu diesem Schluss kam auch eine Studie, die Präsenz Schweiz, die für den Schweizer Auftritt im Ausland zuständig ist, in Auftrag gegeben hatte. Ein Schweizbild der Chinesen, das auch für die Schweizer Wirtschaft wichtig ist. Die Schweiz hat 2009 Waren im Wert von rund 5,5 Milliarden Franken nach China exportiert. Und um die 190.000 Chinesen haben im vergangenen Jahr die Schweiz besucht. Die beiden Länder feiern dieses Jahr 60 Jahre diplomatische Beziehungen und planen ein bilaterales Freihandelsabkommen.
Thank you.
umgekehrt, was halten die Schweizer von China? Blicken wir zurück in die Zeit um 1900. Noch zum Anfang des 20. Jahrhunderts war China kaum ein Thema in den Schweizer Medien, sagt die Historikerin Ariane Knüssel. Sie hat sich in ihrer Dissertation mit China-Bildern in der Schweiz von 1900 bis 1949 befasst. Auch als das Kaiserreich zu Ende ging und China zur Republik wurde, war man in der Schweiz davon wenig beeindruckt.
Zum Beispiel nach 1911, während der Revolution, war es so, dass eine Genfer Zeitung geschrieben hat, uns interessiert es doch viel mehr, wenn ein Auto einen Unfall macht in der Nähe, als wenn jetzt da in China etwas passiert, das ist zu weit weg und diese chinesischen Namen, diese barbarischen Namen, die kann man sich sowieso nicht merken.
Besonders vor den 20er Jahren, als noch kein Schweizer Journalist aus China berichtete, war China so etwas wie eine Leerstelle. Für die Schweizer Medien, sagt Ariane Knüssel, waren die Chinesen alle gelb, sahen gleich aus und hatten seltsame Namen.
Weil man ja nicht viel über China wusste, es hatte praktisch keine Schweizer in China bis in den 1920er Jahren. Es hatte ein paar wenige Missionare, ein paar wenige Wirtschaftsvertreter und ein, zwei Diplomaten, aber sonst war ja niemand da, der Berichte nach Hause schicken hätte können und deshalb brauchte man sehr häufig Stereotypen, wie zum Beispiel die gelben Chinesen, die alle gleich aussehen und alle diese komischen Namen haben. Das war sehr typisch.
Auch der Ausdruck «gelbe Gefahr» war verbreitet. Dies, obwohl die Schweiz weder wie die USA mit chinesischen Einwanderern konfrontiert war, noch wie andere europäische Länder koloniale Interessen in China hatte. Der Begriff «gelbe Gefahr» und die Angst davor wurde von größeren Ländern wie den USA, England und Deutschland übernommen.
Die «gelbe Gefahr» war in der Schweiz besonders durch die Übersetzungen von Geschichten, zum Beispiel zu Fu Manchu, mit diesen bösen chinesischen Massenmördern oder diesen Psychopathen, die da die westliche Welt in ihren Besitz bringen wollen. Also das gab's, die wurden übersetzt, die wurden in verschiedenen Magazinen gedruckt.
Aber es gab auch Varianten zu diesen klischierten Bildern. Berichte über den chinesischen Widerstand gegen die Japaner zum Beispiel, sagt Ariane Knüssel, habe man für die geistige Landesverteidigung im Zweiten Weltkrieg bestens verwenden können.
Die Schweizer Illustrierte hat zum Beispiel einen Bericht veröffentlicht 1943, in dem sie ein Bild eines Eidgenossen, das war ja so das Stereotyp der geistigen Landesverteidigung, waren die Eidgenossen, die bis zum Tod kämpften. Und da gab es ein Bild von einem Eidgenossen, der da sterbend da niederlag und auf der gleichen Seite ein Bild von einem Chinesen, der da auch in der gleichen Pose stirbt.
So schrieb die Schweizer Illustrierte am 28. Juli 1943 unter das Bild des chinesischen Soldaten und des Eidgenossen, es bestehe eine merkwürdige Ähnlichkeit zwischen der alten Schweiz und dem neuen China.
Mit Sensen und Hellebarden gegen ein Heer geharnischter Ritter, mit Armbrüsten gegen Kanonen. Ist das nicht derselbe Geist? Ja, es ist derselbe Geist, und wir erleben seine Wunder tiefer, wenn wir sehen, wie er heute noch wirkt. Irgendwo zwischen Himmel und Erde berührt sich der Geist des ewigen Chinas mit dem Geist der Schweiz.
Abgesehen von heroischen Vergleichen sterbender Soldaten waren die Chinesen für die Schweizer Medien eine gelbe Masse, sagt Knüssel. Mit der Machtergreifung der Kommunisten im Jahr 1949 wurde die Angst vor der gelben Gefahr dann von einer roten Gefahr abgelöst. Bis zur wirtschaftlichen Öffnung war die Schweizer Vorstellung von China geprägt von Einheitskluft und Mauerbildern, sagt Urs Schöttli.
Früher war doch das Bild dieser blauen Ameisen, dieses riesigen Heeres von Velofahrern auf den Avenuen von Peking, das Mauerbild, Demonstrationen, Paraden und so weiter. Und jetzt steht doch bei den meisten im Kopf wahrscheinlich die Skyline von Shanghai, die glitzenden Wolkenkratzer, der Boom in China, das Wachstum der Population an Autos.
Und noch Anfang der 80er Jahre habe die Schweiz wenig über China berichtet, sagt China-Experte Uli Sick.
Damals haben unsere Medienunternehmen, unsere Zeitungen ihre Korrespondenten im Wesentlichen abberufen. Und wenn es nicht um Tibet, Menschenrechte und Panda ging, fanden die Korrespondenten auch gar kein Gehör in unseren Medien.
Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung in den vergangenen Jahren befassen sich die Schweizer Medien heute ausführlicher mit China, sagt Sick. Ist somit auch das China-Bild der Schweizer ausgeglichener als früher? Journalist Liu Jun findet, die meisten Schweizer hätten nach wie vor ein verzerrtes Bild von seinem Land.
Ihr habt von China ein beschränktes und einseitiges Wissen. Ihr sagt, in China gäbe es keine Menschenrechte. Als ein chinesischer Bekannter in der Schweiz wandern war, traf er auf einen Einheimischen. Als dieser im Gespräch erfuhr, dass mein Bekannter Chinese ist, sagte er als erstes, er habe gehört, in China würden die Menschenrechte nicht geachtet. Wieso sagt er nicht, ihr seid ein tolles Land, ihr habt eine großartige Literatur und viele Erfindungen gemacht? Von all dem weiß er nichts. Nein, das Einzige, was ihm einfällt, sind die Menschenrechte.
Die Chinesen würden sich natürlich freuen, wenn man ihr Land lobt, sagt Urs Schöttli. Denn im Umgang mit China geht es auch immer darum, das Gesicht zu wahren.
Der Chinese, eben wenn er einen Schweizer trifft, sagt, ja, wunderbares Land, reiches Land, friedliche Leute. Aber er erwartet natürlich im Gegenzug dann auch, dass man sagt, ja, und China, ein großes Land, alte Kultur. Also das ist das Verständnis des Gesichtgebens, das man in China sehr hoch hält.
Dazu komme, dass das Bild von China oft zu wenig differenziert sei, sagt Urs Schöttli. Weil die Medien verkürzen und zuspitzen, werde auch übertrieben.
Einzelne sehen manchmal China nur unter dem Aspekt der Menschenrechtsverletzungen oder der Zensur. Das gibt es, das ist kein Zweifel, aber es gibt auch ein anderes China, wo die Leute inzwischen sich absolut frei bewegen können, die jungen Menschen großes Selbstwertgefühl haben und auch große Weltkenntnis.
Bei aller Diskussion um die Menschenrechte dürfe man den Entwicklungsstand von China nicht vergessen und müsse sich bewusst sein, wie stark sich das Land in den vergangenen 30 Jahren verbessert habe, sagt auch Uli Sick.
Wir messen am Stand der Schweiz, wo die Chinesen stehen. Aus dieser Warte ist der Stand in China natürlich sehr unbefriedigend. Wenn wir aber die Messlatte anlegen, wo stand China noch vor 30 Jahren zu Beginn der heutigen Reformen und der Politik der offenen Tür, dann ist doch sehr viel geschehen. Aber das erschließt sich nicht unbedingt aus der Sicht der westlichen Demokratien, ohne spezifische Kenntnisse des Landes.
Was müsste an unserem China-Bild denn angepasst werden? Urs Schöttli wünscht sich vor allem eine breitere Berichterstattung.
Ich bin der Meinung, schon viel ist getan, wenn man China einfach ernst nimmt und sagt, das ist ein großes Land, eine Macht, die jetzt in diesem Jahrhundert entscheidend auch die Welt mitgestalten wird. Und dann sollte man halt nicht nur berichten, wenn irgendetwas Dramatisches geschieht, sondern man müsste sich bemühen, ausführlich und differenziert zu berichten und vor allem eben auch nicht nur aus der Kapitale Peking oder aus der Wirtschaftsmetropole Shanghai, sondern aus den immensen Provinzen, wo Hunderte von Millionen Menschen leben.
Die Expo 2010 in Shanghai wird die bisher größte und teuerste Weltausstellung. Über 40 Milliarden Franken hat die Regierung rund um die Expo investiert. Ein halbes Jahr lang, vom 1. Mai bis zum 31. Oktober, kann sich China der Welt präsentieren. Da geht es um das Ansehen des Landes, aber auch um die wirtschaftlichen Interessen. Allein in die Schweiz exportierte China im vergangenen Jahr Waren im Wert von über 5 Milliarden Franken. Urs Schöttli ist der Meinung, China habe diese Weltausstellung verdient.
Es ist großartig, dass jetzt die Chinesen mit dieser Weltausstellung sich der Welt zeigen. Das ist klar, da ist viel Propaganda auch dabei, aber wir dürfen nicht vergessen, dieses Land hat ein sehr schweres 19. und auch ein sehr schweres 20. Jahrhundert erlebt und die Menschen haben oft Selbstzweifel gehabt. Und da tut es nun gut, dass die der Öffentlichkeit, der Weltöffentlichkeit zeigen können, wir sind wieder wer. Vielleicht übertreiben sie es manchmal, aber das muss man eben vor dem Hintergrund sehen, dass sie lange Zeit haben unten durchgehen müssen.
An der Expo kann sich China nun der Welt zeigen. Vor allem aber ist die Welt eingeladen, sich den Chinesen zu präsentieren. Auf über 5 Quadratkilometern stehen die 192 Länderpavillons. Von den erwarteten 70 Millionen Besuchern werden über 90% Chinesen sein. Und auf die fokussiert sich die Schweiz mit ihrem Auftritt. Uli Sick ist der Generalkommissär des Schweizer Pavillons.
Wir müssen davon ausgehen, dass die Chinesen, die die Expo besuchen, bis auf ganz wenige Ausnahmen die Schweiz nicht zu Gesicht bekommen haben. Es geht darum, diese Bilder, die sie von der Schweiz haben, wie vage sie oft auch sein mögen, zu illustrieren, wachzurufen. Es sind die bekannten Bilder, die Natur, die sehr attraktive Natur für China, die gute Luft, das saubere Wasser, Schokolade auch, Uhren, das ist klar, diese Dinge.
Das Konzept für den Pavillon haben das Architekturbüro Buchner Bründler und Element Design aus Basel entwickelt. Auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern präsentiert sich die Schweiz zum Thema Interaktion zwischen Stadt und Land. Welches Schweizbild soll der chinesische Besucher denn mit nach Hause nehmen? Szenograf Andreas Hunkeler von Element Design.
Eigentlich müsste ich jetzt sagen, ich hoffe, die Chinesen haben kapiert, wie innovationsfreudig die Schweizer sind und dass man auch bitte jetzt alle Hightech-Produkte hier kaufen soll und dass man unbedingt auch hier in die Ferien gehen soll, weil wir das Land so schön dargestellt haben. Aber das ist ja nicht das Einzigste. Ich denke, wir haben ganz viele so kleine Sachen gezeigt, die den Menschen hier das Leben so einfach machen. Man merkt das gar nicht mehr im alltäglichen Leben. Wenn man aber mal eine Weile in China in der Stadt war, merkt man, wie anstrengend das sein kann.
Es ist das Bild einer perfekt organisierten Schweiz.
Also es geht zum Beispiel darum, dass der öffentliche Verkehr einfach prinzipiell mal funktioniert. Und dass er nicht nur funktioniert im Sinne von, es fährt ein Bus von A nach B, sondern er funktioniert so gut, dass ich mit der gleichen Fahrkarte dann nicht nur den Bus, sondern auch gleichzeitig noch das Schiff. Und das Schiff fährt dann genau ab, wenn der Bus ankommt und nachher auch noch in den Zug steigen kann. Und dieser Zug fährt dann auch noch gleich dann ab, wenn das Schiff angekommen ist. Und das macht mir das Leben so einfach als Individuum und als funktionierende Person in der Gesellschaft. Und ich denke, man vergisst manchmal, was das für Errungenschaften sind.
Die Besucher erwartet unter anderem einen Alpenpanoramafilm in Endlosschlaufe, kurze Geschichten und Fotos über schweizerische Innovation und eine Sesselbahnfahrt begleitet von Kuhglockengeläut über eine saftig grüne Wiese auf dem Dach des Pavillons. Präsenz Schweiz hat in einer Studie herausgefunden, dass die Schweiz in China zwar ganz oben in der Beliebtheitsskala steht, aber bei Themen wie Innovation, Technologie oder Umweltschutz noch zu wenig bekannt ist. Mit dem 23 Millionen Franken teuren Auftritt will sich die Schweiz als innovatives Land präsentieren, ohne auf die bereits bekannten heile Weltbilder zu verzichten.
Wir haben natürlich versucht, dann die Inhaltsvermittlung so zu machen, dass wir die Menschen da abholen, wo die Klischees eben bekannt sind.
Von den bekannten Klischees aus will man aufbauen und zeigen, dass die Schweiz ein innovatives Hightech-Land ist. So besteht zum Beispiel die Außenfassade des Pavillons aus einem halbdurchsichtigen Vorhang, der Solarstrom erzeugt. Dieser entlädt sich dann in LED-Leuchten, die aufgrund äußerer Lichteinflüsse aufblitzen. Überhaupt habe man an dieser Ausstellung sehr visuell gearbeitet. Man wolle die Chinesen nicht belehren, sondern ihre Sinne ansprechen, sagt Uli Sick. Damit sich die Schweiz gegen die vielen anderen Pavillons behaupten könne, müsse die Botschaft der Schweiz möglichst schnell und attraktiv vermittelt werden.
Es wird nicht gelingen in den wenigen Minuten, das denke ich, wird die Aufmerksamkeitsspanne sein, die ein Besucher aufbringt, für einen Länderpavillon die Schweiz zu erklären.
Wenige Minuten nur verweilt ein Zuschauer im Schweizer Pavillon. Das sieht auch Szenograf Andreas Hunkeler so.
Man muss ja davon ausgehen, dass der Besucher an der Expo schon sehr müde ist, bis er bei uns ist und eigentlich gar nicht mehr viel sehen will, sondern nur noch abhaken will, dass er auch noch in diesem Pavillon war. Also haben wir mit sehr beschränkten Informationsmengen uns da abgegeben und das aufs kürzestmögliche runtergebrochen.
Rasch und kurz die gute Botschaft rüberbringen, darum geht es. Das war nicht immer die Absicht der Schweiz an den Weltausstellungen. Die Kulturwissenschaftlerin Christine Müller-Horn untersucht in ihrer Dissertation die Schweizer Pavillons an den Weltausstellungen von 1851 bis 2010. Drei Phasen hat sie herausgearbeitet. Anfangs zeigte die Schweiz an den Weltausstellungen ihre technischen Errungenschaften. Später setzte man sich künstlerisch mit dem eigenen Land auseinander. Und in den vergangenen Jahren geht es wieder mehr um das Image der Schweiz im Ausland. Wo sieht Christine Müller-Horn die größte Veränderung zu den früheren Pavillons?
Die größten Veränderungen sehe ich eigentlich im Einfluss der Präsenz Schweiz. Ihr Einfluss wird immer größer. Der Einfluss der Architekten und der Kuratoren nimmt stetig ab.
Immer mehr Imagepflege, immer weniger kritische Auseinandersetzung. Immerhin war an der Expo 2000 in Hannover vom Besucher eine Auseinandersetzung mit dem Pavillon gefragt, der Holzkonstruktion Klangkörper Schweiz, ein Gesamtkunstwerk des Star-Architekten Peter Zumthor. In Shanghai dagegen geht es in erster Linie um den Spaßfaktor, sagt Müller-Horn.
Seit die Präsenz Schweiz da mehr Einfluss hat, also eine Marketingorganisation, wird es natürlich immer mehr so danach ausgerichtet, damit es auch leicht verständlich rüberkommt. Also es darf auch gar nicht zu kompliziert sein.
Ein ironischer oder gar provokativer Umgang mit der Schweiz hat dabei keinen Platz. Undenkbar der Satz «La Suisse n'existe pas», der 1992 an der Weltausstellung in Sevilla für Empörung sorgte.
Es ist natürlich noch immer so ein Trauma da, auch unter den Politikern, die dann diese Kredite vergeben müssen, dass die natürlich keinen ironischen Pavillon mehr wollen, weil Ironie war in Sevilla sehr stark. Und da gab es ja, wie gesagt, diesen Aufschrei in der Bevölkerung, dass man sozusagen mit diesem La Suisse n'existe pas die Schweiz schlecht macht.
Auch Szenograf Andreas Hunkeler sieht keinen Platz für Ironie, unter anderem mit einer pragmatischen Begründung, weil das chinesische Publikum unseren Humor wohl nicht verstehen würde.
Man wird sich da präsentieren als Nation, ist ein bisschen ein überkommenes Prinzip sowieso, aber man macht es ja trotzdem und man geht dahin und man präsentiert sich als Nation und dann präsentiert man sich von der besten Seite. Und wenn Ironie nicht funktioniert, dann geht es nicht mehr anders, dann kann man nur noch positiv dastehen und einfach das Beste zeigen, was man hat. So einfach war es und das erleichtert dann auch die Arbeit.
Was also bleibt?
Wir Chinesen wissen mehr über die Schweiz als ihr über China. Vieles von dem, was ihr glaubt zu wissen, ist dann auch noch falsch.
Der Vater kommt mit seinem Sohn und sagt ihm, nun hier, das ist Deutschland, da trinken die Bier und da die Franzosen, die haben gutes Essen und da die Schweizer, die haben die Kuhglocken. Da erwartet er natürlich schon, dass das auch stimmt, dass er vor seinem Sohn Gesicht nicht verliert.
Ich verstehe, dass dieses Bild der Schweiz von heute nicht genügt. Gleichwohl wäre es ein Unsinn, an diesem guten Image zu rütteln. Eben, dass man aufruft, die schöne Natur, die Berge, Käse, Schokolade, Uhren.
Eine Weltausstellung ist eine Werbeplattform für die Schweiz. Und deswegen zeigt man nur, in Shanghai zumindest, sozusagen nur das Positive. Alles andere hat keinen Platz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.